ARD.
Hallo, ich bin Michael Hafke und hier ist die neue Ausgabe von Krieg und Terror, das Update zur Lage im Nahen Osten und in der Ukraine. Nachdem bei einem Raketenangriff im Norden Israels ein Fabrikarbeiter getötet wurde, spitzt sich die Lage dort weiter zu. Aus Tel Aviv berichtet Clemens Fehrenkotte. Das Verhältnis zwischen Israel und seinem wichtigsten Verbündeten, den USA, ist seit der Resolution im UN-Sicherheitsrat extrem verhärtet. NDR-Infomoderatorin Liane Kossmann hat darüber mit dem Nahost-Experten Peter Lintel gesprochen. Und seit des Überfalls Russlands auf die Ukraine berichtet das chinesische Staatsfernsehen beinahe täglich in seiner Hauptausgabe über den Krieg. Eine Reportage von Steffen Wurzel. Das sind einige unserer Themen heute am Mittwoch, dem 27. März um 17.30 Uhr. Seit Beginn des Konflikts zwischen Israel und der Hamas beschießen sich das israelische Militär und Kämpfer der Hisbollah beinahe täglich gegenseitig. Bei einem jüngst erfolgten Raketenangriff auf eine Ortschaft im Norden Israels wurde ein Fabrikarbeiter getötet. Etwa 30 Raketen, so das israelische Militär, seien in Nordisrael eingeschlagen. Kurz zuvor erklärte die Hisbollah-Miliz die Raketen als Gegenreaktion auf israelische Luftangriffe im Südlibanon abgefeuert zu haben. Aus Tel Aviv berichtet Clemens Fehrenkotte.
Bei einem Raketenangriff der pro-iranischen Hisbollah-Miliz ist ein Fabrikarbeiter in der nordisraelischen Stadt Kiryat Shmona getötet worden. Wie die Rettungsdienste mitteilten, sei der 25-jährige Mann in dem getroffenen Fabrikgebäude leblos aufgefunden worden. Zuvor hatte die Hisbollah erklärt, sie habe heute Morgen Dutzende Raketen auf Kiryat Shmona abgefeuert, das direkt an der Grenze zum Libanon liegt. Damit habe sie auf Angriffe der israelischen Luftwaffe auf ein Dorf im Süden des Libanons reagiert, bei denen 7 Menschen getötet worden seien. Seit Kriegsbeginn vor bald 6 Monaten ist der Norden Israels immer wieder Ziel von anhaltenden Raketen- und Granatenbeschuss der Hisbollah. Zehntausende Einwohner an der unmittelbaren Grenze zum Libanon sind seitdem evakuiert worden. Shimon Biton, Vorsteher des landwirtschaftlich geprägten Dorfes Avivim, das keine 100 Meter von der Grenze entfernt liegt, sprach heute Morgen im Armeeradio das aus, womit viele Israelis rechnen. Es muss endlich eine Aktion geben, die den Bewohnern hier wieder Sicherheit schenkt. Mein Herz ist wirklich auch bei den Menschen im Süden des Landes. Mittlerweile wäre ich sogar bereit, dort zu leben, denn dort ist es viel ruhiger. Wir sind schon seit 6 Monaten evakuiert und ich weiß nicht, wie es weitergehen soll, wann ich zurück nach Hause kann, wann ich meine Felder bearbeiten kann, ob es der richtige Moment ist, im Hühnerstall Eier einzusammeln. Wir besitzen einfach keinerlei Informationen. Rund 100.000 Israelis mussten aufgrund des Beschusses der Hisbollah aus der Grenzregion zum Libanon evakuiert werden. Auf libanesischer Seite haben mehrere 10.000 Einwohner ebenfalls ihre Dörfer verlassen. Unterdessen sind die Verhandlungen über eine Geiselfreilassung momentan zum Stillstand gekommen, die von den USA, Ägypten, Katar und Israel in Doha geführt werden. Unermüdlich bemühen sich die Angehörigen der knapp 100 Geiseln, die sich nach israelischen Medienberichten lebend in der Gewalt der Hamas befinden sollen, ihrer Forderung nach einer sofortigen Freilassung Gehör zu verschaffen. Nahezu jeden Abend demonstrieren Familienangehörige in der Nähe des Verteidigungsministeriums in Tel Aviv, um auf das Schicksal der Geiseln aufmerksam zu machen, so auch gestern Abend. Yehuda Kohn, ein 54-jähriger Ingenieur, dessen Sohn als Soldat am 7. Oktober verschleppt worden ist, sagt, alle Angehörigen der Geiseln seien vom Premierminister sehr enttäuscht.
Currently, Prime Minister Benjamin Netanyahu is more focused on his survival.
Derzeit ist Premierminister Benjamin Netanyahu mehr auf sein Überleben als Premierminister, auf sein Überleben als freier Bürger, auf seinen Prozess konzentriert, als auf die Freilassung der Geiseln. Es gehe Netanyahu nicht um die Freilassung der Geiseln. Morgen hat Netanyahu zum ersten Mal seit Kriegsbeginn Yehuda Kohn und weitere Angehörige der entführten Soldaten zu einem Gespräch eingeladen. Er wolle von Netanyahu wissen, was der Premierminister mehr zur Freilassung der Soldaten beitragen wolle, als zu sagen, Zitat, wir tun alles, um die Hamas zu zerstören.
Die Verhandlungen über eine Waffenruhe im Gazastreifen zwischen Israel und der Hamas stecken offenbar fest. Nachdem die USA eine Resolution im UN-Sicherheitsrat durch ihre Enthaltung nicht verhindert haben, gilt das Verhältnis zwischen Israel und seinem engsten Verbündeten als verhärtet. Gestern ist ein Großteil der Verhandlungsdelegation aus Katar zurückbeordert worden. Israels Ministerpräsident Netanyahu zeigte sich verärgert und erklärte, die Hamas sei offenbar nicht an einer Verhandlungsfortsetzung interessiert. NDR-Infomoderatorin Liane Kossmann hat mit dem Nahostexperten Peter Lintl darüber gesprochen, wie es in diesem Konflikt jetzt weitergehen kann.
Ja, ich glaube schon, dass wir zumindest Spannungen sehen, die wir bisher so noch nicht gesehen haben. Das liegt aber an unterschiedlichen Gründen. Das liegt natürlich am Kriegsverlauf in Gaza, das liegt an der humanitären Situation, das liegt an den Toten in Gaza. Das liegt aber auch und vielleicht vor allem an Benjamin Netanyahu, der nach wie vor keinen wirklichen Nachkriegsplan für Gaza aus innenpolitischen Gründen vorlegt. Ja, und all diese Dinge befeuern diese Spannungen.
Die UN-Resolution, die jetzt verabschiedet worden ist, die ist ja nicht bindend. Aber welchen Druck auch seitens der USA kann das jetzt auf Israel, auf Benjamin Netanyahu ausüben?
Na, ich denke, das war ein Zeichen, dass die USA ernst machen wollen, dass sie auch ihren Worten Taten folgen sollen. Im Sinne von, der erste Schritt ist eine Unterstützung einer nicht bindenden Resolution. Danach kann man sich gegebenenfalls eine bindende Resolution vorstellen, die USA nicht verhindern. Und am Horizont wird ja erstmals diskutiert, dass die USA ihre Waffenlieferungen nach Israel einschränken. Also die USA haben hier doch einige Hebel, die sie nutzen können.
Benjamin Netanyahu bleibt aber ja trotz aller internationaler Kritik bei seiner Erhaltung. Er hält an der Offensive in Rafah fest. Sein Land werde nicht ruhen, bis alle Ziele erreicht seien, betont er immer wieder. Hamas eliminieren, alle Geiseln zurückholen und sicherstellen, dass Gaza nie wieder eine Bedrohung für Israel darstelle. Und bei diesem, wie er sagt, gerechten Krieg gegen die Hamas-Monster werde man sich durch niemanden aufhalten lassen. Versucht Benjamin Netanyahu diesen Disput gerade auch mit den USA da auch innenpolitisch zu nutzen?
Na, ich würde sagen, im Moment ist das vor allem eine innenpolitische Debatte. Netanyahu ist sehr angeschlagen innenpolitisch. In den Umfragen liegt er weit hinter seinen Konkurrenten zurück, hinter Benny Gantz. Und dieses Nicht-Veto der USA, ich meine, wenn man sich das inhaltlich betrachtet, unterscheidet sich das ja kaum von dem Resolutionsvorschlag, den die USA eine Woche vorher eingebracht hatten. Das heißt, es war klar, dass die USA hier kaum dagegen stimmen werden können. Und dass Netanyahu hier so ein Fass aufmacht, kann man sich eigentlich nur innenpolitisch erklären, dass er sich als denjenigen stilisieren kann, der als einziger die Größe hat in Israel, gegen die USA aufzustehen.
Verschafft ihm das also auch irgendwie wieder mehr Popularität?
Ein wenig mehr Popularität. Es reicht bei weitem noch nicht in Umfragen, um quasi diese 20 Prozentpunkte, die ihm ja fehlen, auf Benny Gantz und seine Partei aufzuholen. Aber in ersten Umfragen hat man gesehen, dass er etwas mehr an Zuspruch gewinnt.
Zuletzt hat man ja gesehen, wie sehr sich Netanyahu dann doch aber auch international isoliert hat. Diese Entfremdung zu Freunden wie den USA oder auch zu Deutschland. Welche Folgen kann das haben und wie lange kann Netanyahu seine Position aus Ihrer Sicht noch aufrechterhalten?
Ja, das sind zwei unterschiedliche Fragen. Welche Folgen das haben kann? Also die israelische Isolation weltweit ist schon sehr weit vorangeschritten. Und das liegt tatsächlich vor allem an Netanyahu und dieser Politik, dass es keinen Plan gibt für ein Nachkriegs-Gaza und so weiter. Worst case wäre aus Sicht Israels natürlich, wenn die USA die Waffenlieferungen einstellen würden. Ob das kommt, sei mal dahingestellt. Wie lange kann das Netanyahu noch aufrechterhalten? Eine gute Frage. Sicherlich wird er auch in die USA gucken. Ziel ist die Wahl im Herbst. Wenn Trump gewählt wird, werden die Karten neu gemischt. Und innenpolitisch muss man sagen, ist es natürlich so, dass die aktuelle Regierung Netanyahu nur verlieren kann, wenn es zu Neuwahlen kommt, weil alle Sitze verlieren würden und es unwahrscheinlich wäre, dass diese Regierung nochmal gewählt werden würde, dass die Politiker nochmal in Ämter kommen. Das heißt, das schweißt natürlich auch zusammen.
US-Verteidigungsminister Lloyd Austin, der hat gestern bei einem Treffen mit seinem israelischen Kollegen Gallant nochmal von einem moralischen und strategischen Imperativ gesprochen, die palästinensischen Zivilisten im Gazastreifen zu schützen. Ein Appell, der ja jetzt auch schon länger zu hören ist von Seiten der Amerikaner. Wieso reichte der Druck auf die israelische Regierung da bislang nicht aus?
Es ändert sich ja was. Also insbesondere bei den Hilfslieferungen sind immer noch nicht genug, aber Hilfslieferungen werden mehr zugelassen durch den Druck. Und zweitens sieht man auch schon, dass die Toten, die im direkten Kontext von Kriegshandlungen stehen, zurückgehen. Das kann man schon sehen. Gleichwohl muss man sagen, dass viele in Israel schlicht immer noch unter dem wirklich Trauma des 7. Oktober sehen, dass für viele in Israel das einfach schlichtweg schwer möglich ist, die humanitäre Katastrophe im Gaza wahrnehmen zu wollen. Und naja, nochmal, ich kann es nur betonen, dass diese Regierung, insbesondere Netanyahu, aus innenpolitischen Gründen hier einfach blockiert ist, um weitere Fortschritte zu machen. Und das führt auch dazu, dass sie außenpolitischen Druck abwehren.
Benjamin Netanyahu müsse dringend, Sie haben es vorhin schon mal angedeutet, auch einen Plan vorlegen, wie es nach diesem Krieg mit den Palästinensern weitergehen soll. Auch darauf drängen die USA. Erkennen Sie denn da mittlerweile eine Strategie der israelischen Regierung?
Wenn man sich das Kriegskabinett betrachtet, gibt es hier drei unterschiedliche Strategien. Also Gallant hat einen Plan gelegt, Gantz hat einen Plan vorgelegt. Netanyahu hat auch Eckpunkte vorgelegt, die aber nicht wirklich ein Postkriegs-Gaza darstellen. Netanyahu würde gerne mit einzelnen Familien kooperieren, die dann, oder Israel soll mit einzelnen Familien kooperieren, die dann Gaza leiten oder verwalten würden. Das hat sich schon jetzt herausgestellt, dass das utopisch ist. Nein, der Punkt ist wirklich, dass Netanyahu ja abhängig ist von Parteien, rechtsextremen Parteien, die überhaupt kein Interesse daran haben, dass Gaza von Palästinensern verwaltet wird, sondern die das Land, die den Gazastreifen wieder besetzen wollen. Und deswegen hat Netanyahu offensichtlich Angst, diese zu verprellen und damit seine Regierung zu verlieren, wenn hier er zu offensiv einem Szenario zustimmen würde, etwa dass die palästinensische Autonomiebehörde wieder zurückkehrt. Und das blockiert im Moment alles Weitere, alle Planungen. Selbst das Militär hat schon Planungen vorgelegt, die von der Regierung nicht gehört wurden.
Werfen wir noch einen Blick in die Ukraine. Die russischen Angriffe auf die Stromversorgung der ukrainischen Großstadt Kharkiv liegen zwar schon einige Tage zurück, die ostukrainische Millionenstadt hat aber weiterhin mit Problemen bei der Stromversorgung zu kämpfen. Nach Angriffen am vergangenen Freitag war Kharkiv längere Zeit komplett ohne Strom. Auch das dortige Heizkraftwerk wurde so stark beschädigt, dass eine Reparatur Jahre dauern dürfte. Angespannt ist die Versorgungslage auch im südukrainischen Gebiet Odessa. Um den Mangel auszugleichen, importiert die Ukraine Strom aus Nachbarstaaten, darunter Rumänien und Polen. Bei kürzlich erfolgten russischen Angriffen mit Fliegerbomben auf Kharkiv sind offenbar eine Schule und ein Wohngebiet getroffen worden. Dabei wurde ein Mensch getötet und 12 weitere wurden verletzt. Das Verhältnis der beiden Großmächte Russland und China galt von jeher nicht als spannungsfrei. Seit dem Krieg in der Ukraine hat sich das allerdings grundlegend geändert. Nachdem sich viele westliche Firmen aus Russland zurückgezogen haben, ist China als Handelspartner immer stärker in den Mittelpunkt gerückt. Auch wenn sich China weiterhin als neutral bezeichnet und im Gegensatz zu Russland das Wort Krieg vermeidet, berichtet es beinahe täglich in der Hauptausgabe der Nachrichten im Staatsfernsehen vom Krieg in der Ukraine. Steffen Wurzel vom Deutschlandfunk mit einer Reportage aus Peking.
Uhr abends in China ertönt diese Fanfare in Dutzenden Millionen Haushalten landesweit. Die Hauptnachrichtenausgabe des staatlichen Fernsehsenders CCTV namens Xinwen Lianbo ist seit Jahrzehnten die Hauptnachrichtenquelle für einen Großteil der Menschen in der Volksrepublik. Ein Moderator und eine Moderatorin führen durch die wichtigsten Nachrichten des Tages, kuratiert von der chinesischen Regierung. Der Sender CCTV ist als Behörde direkt der Staats- und Parteiführung unterstellt. Russlands Überfall auf die Ukraine spielt seit Tag 1 des Kriegs eine wichtige Rolle in den staatlichen chinesischen Nachrichten. Gezeigt werden meistens Bilder, die das russische Militär zur Verfügung gestellt hat. Beschrieben wird ganz überwiegend die Perspektive Russlands bzw. die vom Staatschef Wladimir Putin. Der US-Journalist Phil Cunningham findet es erstaunlich, dass Russland so viel Sendezeit eingeräumt wird im chinesischen Staatssender CCTV.
In this half-hour program, after you've been through all the personality cults and
diese halbstündige Sendung besteht zunächst aus Personenkult um Staatschef Xi Jinping und inländischen Nachrichten. Und danach geht es seit nun 2 Jahren fast immer zuerst um Russlands spezielle Militäroperation in der Ukraine, minutenlang. Das ist erstaunlich, weil, wie Sie wissen, schon 10 Sekunden sind im Fernsehen eine Menge Sendezeit. Seit rund 2 Jahren verschickt Phil Cunningham einen werktäglichen Newsletter, der die Inhalte der CCTV-Hauptnachrichtensendungen zusammenfasst und analysiert. CCTV Follies nennt er diesen Newsletter, frei übersetzt also CCTV Verrücktheiten.
Sometimes you'll get 3 or 4 minutes with pictures of Putin und Peskow.
Manchmal bekommen sie in diesen Nachrichtensendungen 3 oder 4 Minuten lang Bilder gezeigt von Russlands Staatschef Putin, von Regierungssprecher Peskow oder Außenminister Lavrov, die ihre Positionen erläutern. Oder auch Bilder von russischen Kampfjets und deren Piloten, die in Formation über die Ukraine fliegen. Glänzend aussehende russische Waffen, die in Stellung gebracht werden. Das alles ist reinste russische Propaganda. Im chinesischen Staatsfernsehen dominieren Aufnahmen von russischen Einheiten im Gefecht. Dazu ein Vokabular, bei dem fast immer nur von einer Krise in der Ukraine die Rede ist, nicht von einem Krieg und schon gar nicht von einer russischen Invasion in der Ukraine. Der langjährige China-Korrespondent Phil Cunningham verweist außerdem auf die grafische Umsetzung des Themas im chinesischen Staatsfernsehen.
Well, they show maps of Ukraine, they don't show the border. Chinese are very squeamish about what they claim to be their borders.
Wenn Landkarten der Ukraine gezeigt werden, dann sind dort nicht die Grenzen zwischen Russland und der Ukraine eingezeichnet. Die Chinesen sind nicht sehr zimperlich, wenn es um die Darstellung der eigenen Grenzen geht. Etwa im südchinesischen Meer, dort gibt es immer sehr klare Linien zur Abgrenzung. Wenn aber über die Ukraine berichtet wird, dann werden keine Grenzen gezeigt. Damit kann man visuell ausdrücken, das ist gar kein rechtmäßiger Staat. Russland muss da einfach tun, was es tun muss. Offiziell gibt sich Chinas Staats- und Parteiführung seit dem russischen Überfall auf die Ukraine vor mehr als 2 Jahren neutral. Erst vergangene Woche sagte der Sprecher des chinesischen Außenministeriums Lin Jian in Peking: Chinas Position zur Ukraine-Krise ist durchgängig und deutlich. China spielt weiterhin eine konstruktive Rolle bei der Suche nach einem Waffenstillstand und für die politische Beilegung der Krise. Vor allem auf internationaler Bühne betont Chinas Staats- und Parteiführung diese Position immer wieder. Verwiesen wird auch regelmäßig auf ein als Friedensplan bezeichnetes 12-Punkte-Papier. Es enthält allerdings kaum mehr als Allgemeinposten. Viele China-Fachleute sprechen davon, dass sich die Staats- und Parteiführung mit dem Dokument nur als Friedensstifter inszenieren wolle. In den vollständig staatlich kontrollierten Medien des Landes werden ohnehin ganz unverblümt überwiegend die russischen Kriegsnarrative wiederholt. Kritische Stimmen gegenüber Wladimir Putin und dessen völkerrechtswidrigem Angriff auf die Ukraine sind selten. Ganz offen arbeiten die Regierungen in Peking und Moskau auch militärisch zusammen. Anfang März etwa hielten das chinesische und das russische Militär im Golf von Oman zusammen ein Marinemanöver ab, gemeinsam mit der iranischen Marine. Zu Beginn des Manövers zeigte der staatliche Sender CCTV Chinas modernste Kriegsschiffe. Ein Marinesprecher sagte: Diese Marineübung trägt dazu bei, die Zusammenarbeit zwischen den Seestreitkräften Chinas, Irans und Russlands zu stärken. Wir wollen eine maritime Gemeinschaft aufbauen mit einer gemeinsamen Zukunft. Jüngere Leute in China schauen zwar kaum noch klassische Fernsehnachrichten, allerdings werden die entsprechenden Inhalte als Kurzclips auch über die Social-Media-Kanäle verbreitet. Das, was in Chinas staatlichen Hauptnachrichten Xinwen Lianbo zu sehen ist, bleibt deswegen meinungsbildend, sagt der Journalist und Blogger Phil Cunningham.
It reflects thinking at the top.
Das, was dort zu sehen ist, spiegelt die Denkweise der Staatsspitze wider. Xi Jinping hat mit Wladimir Putin eine Abmachung getroffen, dass sie durch dick und dünn gehen und zusammenhalten werden. Er will sich an diese Abmachung halten und er hat keine Lust, Putin in irgendeiner Weise zu kritisieren.
Das war Krieg und Terror, das Update zur Lage im Nahen Osten und in der Ukraine mit den wichtigsten Informationen aus unserer Nachrichtenredaktion. Jeden Tag morgens und nachmittags aktuell als Podcast, also gerne abonnieren, zum Beispiel in der ARD Audiothek.